Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Ich habe Ihnen heute Morgen als Einstieg in die Predigt einige Tätigkeiten mitgebracht. Die Leber auf etwas ausrichten. Das Herz auf den Kopf setzen. Den Speichel schlucken. Entdecken Sie eine Verbindung zwischen diesen Aussagen? Das Herz richtig gut festhalten. Sich an jemanden oder etwas anlehnen. Haben Sie eine Idee? Sich selbst dazu bringen, etwas zu sehen. Warten und innerlich stark bleiben. In die Ferne schauen. Entdecken Sie eine Verbindung zwischen diesen Tätigkeiten? Das alles sind Übersetzungen für das Wort Hoffen. In ganz unterschiedlichen Sprachen und Dialekten die Leber auf etwas ausrichten. Das ist die Sprache Berum in Nigeria. Das Herz auf den Kopf setzen, Keliko im Südsudan. Den Speichel schlucken, so sprechen die Selma in Burkina Faso. Das Herz richtig gut festsetzen, das ist Somrai aus dem Tschad. Sich an jemanden etwas anlehnen, das ist die Sprache Meen in Äthiopien. Sich selbst dazu bringen, etwas zu sehen. Rangi aus Tansania. Warten und innerlich stark bleiben. So spreche die Sprache Mixtec in Mexiko. Und in die Ferne schauen. Das ist Mani, das in Südostasien gesprochen wird. Wendungen, mit denen Bibelübersetzer versuchen, das Wort Hoffnung zu verdeutlichen in einem jeweiligen kulturellen Kontext, das Wort Hoffnung verständlich zu machen. Um Hoffnung geht es ja auch heute am Ewigkeitssonntag. Wir feiern Ewigkeitssonntag heute. Wir gedenken der Schwestern, die im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind. Manch andere unter uns, der musste auch Abschied nehmen von einem lieben Menschen. Vielleicht überraschend. Vielleicht mit etwas Vorbereitungszeit. Doch die Lücke ist jetzt da. Da fehlt jemand, der dazugehörte. Ein Stuhl bleibt leer, eine Stimme ist verstummt. Ein vertrauter Mensch ist nicht mehr unter uns. Unser Leben muss ohne ihn weitergehen. Wenn ein Mensch stirbt, dann stellt sich die Frage der Hoffnung, nach der Hoffnung, die ich habe, der Hoffnung, die ich für diesen Menschen habe, was wird jetzt aus ihm? Da stellt sich aber auch die Frage nach der Hoffnung, die ich für mich selber habe, was darf ich hoffen? Was kann ich hoffen für mich ganz persönlich? Um diese Fragen geht es heute Morgen in unserem Gottesdienst. Denn nur wer eine Hoffnung hat, der kann auch trauern und richtig leben. Je nachdem, welche Hoffnung mich erfüllt, lebe ich so oder auch anders. Je nachdem, was ich hoffen kann, kann ich mit dem, was todsicher auf mich zukommt, mein eigenes Sterben entsprechend umgehen. Es geht also nicht um Vertröstung heute am Ewigkeitssonntag, sondern um Lebensqualität. Es geht um meine Ewigkeit, ob ich teilhabe an der Ewigkeit bei Gott, ja mit Gott. Als Bibelwort, als Gotteswort, als Text zur Orientierung ist uns dabei ein Text aus dem Propheten Jesaja gegeben. Ich lese uns aus Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Gott lässt durch den Propheten Jesaja sagen, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Tage nicht erfüllen. Sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht Gott, der Herr. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es sind Hoffnungsbilder, die diesen Text ausmachen, die diesen Text bestimmen. Das wird deutlich, wenn wir uns erinnern, in welchem Kontext Jesaja diese Worte sprechen muss. Sie richten sich auf eine Zeit, die unserer nach dem Zweiten Weltkrieg gleicht. Das Volk Israel hatte einen Krieg verloren, die Feinde besetzten das Land, die Besatzer beuteten das Land aus. Wer auf dem Feld arbeitete, der wusste nicht, ob er seine Ernte behalten durfte. Wer ein Haus baute, konnte nicht sicher sein, ob er auch darinnen wohnen würde oder ob die Feinde es beschlagnahmen würden. Hunger und Elend prägten das Leben und senkten die Lebenserwartung, die Überlebenschancen neugeborener Kinder. Keiner wusste, wie geht es weiter? Was kommt da noch alles auf uns zu? Habe ich Zukunft? Kann ich hoffen? Und in diese Situation hinein richtet Gott sein Wort. Ihr werdet leben und nicht sterben. Eure Mühen sind nicht vergeblich. Wer arbeitet, der wird den Ertrag auch genießen. Ihr habt Zukunft. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Es sind Hoffnungsbilder, die diesen Text bestimmen, aber die über diese irdische Welt hinausreichen. Hoffnungsbilder, die uns zeigen, Gott gibt diese Welt nicht auf. Diese Welt und wir mit ihr, wir haben Zukunft. Wir leben heute ja in den Zeiten der Globalisierung. Firmen wechseln den Standort, wenn die Produktionskosten nicht mehr passen, wenn es nach ihrer Einschätzung zu teuer wird. Und so werden die Produktionsorte verlagert von Deutschland nach Osteuropa, von dort nach Südostasien, wenn es zu teuer wird. Wenn die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, dann wird ein Produktionsstandort aufgegeben. Dann wird verlagert. So einfach ist die Rechnung. Bei Gott ist das anders. Gott gibt seine Schöpfung nicht auf. Diese Erde und vor allem wir Menschen, wir gehen nicht den Bach runter. Am Ende der Geschichte der Menschheit, da steht nicht der Super-GAU, sondern die Verheißung der Erfüllung, die Gott uns gibt. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und was für die Weltgeschichte im Großen gilt, Das gilt auch für mein, für ihr Leben im Kleinen. Siehe, ich will ein Neues schaffen, spricht unser Gott. Das Neue ist dabei die Vollendung des Alten. Das Bisherige wird nicht verworfen, nein, es wird grundlegend erneuert. Gott will seine, die geschöpfliche Welt. Und so geht Gott noch einmal ganz neu ein Schöpfungswerk. Er schafft grundlegend neu, was Sünde und Gottlosigkeit verunstaltet haben, was wir Menschen kaputt gemacht haben. Auf diesen Tag geht die Weltgeschichte, gehen wir zu. Unser Leben geht auf diesen neuen Himmel und die neue Erde zu. Das ist die Hoffnung, die uns gegeben ist, die Grund zur Freude ist. Freuet euch und seid fröhlich immer da, was ich schaffe. Was heißt das jetzt aber ganz konkret? Für Gedanken, für Aussagen über Gottes neuen Himmel und neue Erde. Mein erster, wenn Gott seinen neuen Himmel und seine neue Erde schafft, dann werde ich immer noch derselbe sein. In der Ewigkeit Gottes werden wir als Person nicht aufgehört haben zu existieren. Meiner Identität, meinem Namen nach, werden wir derselbe sein, wiedererkennbar für Gott, für Jesus, für die Menschen, mit denen wir gelebt haben, meinen Ehepartner, meine Kinder, die Familie, die Mitschwestern, die Freunde. Es wird eine Kontinuität geben zwischen mir hier und heute und dann mir in der Ewigkeit Gottes. Ich bin darin guter Zuversicht, schreibt der Apostel Paulus, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Es gibt eine Personenidentität. Ein zweites. Ein Witz erzählt, dass ein Mensch stirbt und in den Himmel kommt. Und dort nimmt ihn Petrus in den Empfang. Nachdem der Mensch dort angekommen ist und sich so langsam zurechtgefunden hat, schaut er sich ein wenig um und erschrickt, wenn er da so alles sieht. Da ist die lästige Kollegin, die ihn im Büro immer angegiftet hat und jeden Tag zur Qual gemacht hat. Er entdeckt seinen Nachbarn, mit dem er im Dauerstreit lebt. Und als er schließlich den Gauner entdeckt, der ihn um 100 Euro geprellt hat, wendet er sich doch an Petrus und fragt diesen: Ich verstehe das alles gar nicht. Was machen denn all diese Menschen hier? Und er zeigt auf seine Bekanntschaften, da muss doch ein Irrtum vorliegen. Da entgegnet Petrus: Psst, nicht so laut. Das denken die anderen auch über dich. Auch sie fragen, was du hier machst. Nein, so wird das nicht sein. Was wir an schlechten Taten mitbringen, an Sünde, an Bösem, das wird vergessen sein. Unsere Sünde und Schuld gehört an der Vergangenheit an. All das hat Gott um Jesu willen in den Tiefen des Meeres versenkt. Keiner wird sich daran erinnern, die anderen Menschen im Himmel nicht. Und auch Gott nicht. Was vergeben ist, wird dann vergessen sein. Schuld und Sünde gibt es nicht mehr. Doch was wir an guten Taten mitbringen, was wir entsprechend Gottes Willen und Gebot getan haben, wo wir uns für Gottes Sache eingesetzt haben, das wird uns begleiten. Erinnern Sie sich an den Wochenspruch der vergangenen Woche? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange. Für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Gottes Gericht, es wird das Gute und Böse ans Licht bringen. Das Böse wird um Jesu Willen vergessen sein, vernichtet. Aber was er an unserem Leben an Lobenswertem fand, das wird von ihm belohnt werden, für andere sichtbar sein. Den Zugang in Gottes neue Welt eröffnet uns das alles nicht. Die Tür zu Gottes neuem Himmel und neuer Erde schließt uns allein die Gnade Jesu Christi auf. Allein der Glaube an ihn. Allein die Gnade Jesu Christi. Allein der Glaube an ihn rettet. Aber Bestand haben wird, was wir unter der Anleitung Jesu durch die Führung und Wirksam des Heiligen Geistes aus unserem Leben gemacht haben, was wir an Qualität beigetragen haben zum Bau der Gemeinde Gottes, was gilt für den neuen Himmel und die neue Erde ein drittes, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft, wenn Gott uns hinüberrettet in seine neue Welt, dann fallen die Lasten ab, die wir heute mit uns herumschleppen. All das, was uns zu schaffen macht, Krankheit, Tod, Leid, Enttäuschung, Streit und Hass, Tränen und vieles andere, all das, es gehört der Vergangenheit an. Sie sind nicht mehr, heißt es an einer Stelle in der Offenbarung. Krankheit ist nicht mehr. Tränen unbekannt. Streit. Was ist das? Der Tod. Vergangenheit. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht Gott der Herr. Was für uns kaum vorstellbar ist, weil unsere Realität eine ganz andere ist. Das wird Wirklichkeit sein in Gottes neuer Welt. Dann, wenn Gott diese Welt vollendet und durch seine Gegenwart und seine Nähe auszeichnet, durch seine Nähe ehrt. Das ist ein viertes Kennzeichen der neuen Welt Gottes. Sie ist durch die umfassende Gegenwart Gottes, durch die sichtbare Nähe Jesu bestimmt. Was zusammengehört, wird auch zusammen sein. Gott und wir Menschen sind nicht länger getrennt. Das ist ja das eigentliche Grundübel der Sünde, dass sie uns von Gott trennt, von ihm wegreißt. Das wird vorbei sein. Wir Menschen und Gott gehen dann wieder gemeinsame Wege. Und es soll geschehen, kündigt Jesaja an, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott ist bleibend intakt. Noch haben wir sie nicht gesehen, diese neue Welt Gottes. Noch warten wir darauf. Noch nehmen wir für diese Hoffnung Spott und Hohn in Kauf. Und wissen doch, es kommt der Tag. Da hört das Warten auf. Dort wird es sein, wo keiner mehr den anderen vergisst, wo nicht mehr auf verbranntes Land das Blut von Kindern fließt, wo keiner mehr nach Frieden schreit, weil endlich Friede ist, weil nicht mehr unser Wille zählt, sondern Gottes Liebe. Dann kennen wir das Wann, Warum, wie lange und woher. Dann quälen 1000 ungelöste Fragen uns nicht mehr. Denn unsere letzte Antwort ist Christus, unser Herr, der uns und unsere Dunkelheit in seinem Licht erhält, der unsere Sonne ist in Gottes neuer Welt. Noch warten wir darauf, noch haben wir sie nicht gesehen, noch haben wir in dieser Welt das Leben zu bestehen. Schon heute soll in unserem Leben Gottes Wort geschehen, denn so nahe sich ein jeder hier an Gottes Worte hält, genauso nahe ist der Gottes neuer Welt. Noch warten wir auf den neuen Himmel und die neue Erde, noch bestimmt so vieles andere unsere Erfahrung, noch gibt es Anfechtung und Zweifel, die an unserer Hoffnung, an unserem Vertrauen nagen. Aber vielleicht können wir es halten, so wie jene Frau, bei der eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde. Der Arzt gab ihr noch 3 Monate zum Leben. Und da fing die Frau an, ihr Leben zu ordnen, zu organisieren. Sie rief den Pfarrer und bat ihn, zu ihr zu kommen, weil sie mit ihm die Wünsche über ihre Trauerfeier besprechen wollte. Sie sagte ihm, welche Lieder gesungen werden sollten. Sie nannte ihm den Bibeltext. Sie legte fest, in welchem Kleid sie im Sarg liegen wollte. Und dann wollte der Pfarrer gerade gehen. Da hielt diese Frau ihn noch einmal zurück. Ein wichtiges Detail, das habe ich vergessen. Und dann teilte sie dem Pfarrer, dem überraschten Pfarrer, mit, dass sie, wenn sie im Sarg aufgebahrt liegen würde, dann wollte sie in ihrer rechten Hand einen Löffel halten. Einen Löffel? Der Pfarrer war sprachlos. Da fing die Frau zu erklären, wissen Sie, beruflich, da war ich oft auf Empfängen eingeladen. Und bei diesen Empfängen, da gab es immer etwas zu essen. Und in all den Jahren, in denen ich an den Empfängen teilgenommen habe, wurde ich immer wieder daran erinnert, wenn das Geschirr abgeräumt wurde, behalten Sie den Löffel zurück. Und dann freute ich mich immer, denn ich wusste, da kommt noch etwas. Der Nachtisch, Schokoladendesserts, Kuchen, Apfelstrudel oder Eis, irgendetwas Wunderbares, das das Buffet abrundete. Darum möchte ich mit einem Löffel in der Hand im Sarg liegen. Und dann möchte ich, Herr Pfarrer, dass Sie in Ihrer Ansprache den Menschen erklären, was es mit dem Löffel auf sich hat. Dass Sie die Menschen an die Hoffnung erinnern, die wir in Jesus Christus haben. Und dass Sie dann sagen, behalten Sie den Löffel in der Hand. Das Beste kommt noch. Und auf ihrer Beerdigung gingen dann viele Menschen an ihrem Sarg vorbei und sahen ihre Bibel in der linken Hand und den Löffel in der rechten. In seiner Ansprache sprach der Pfarrer über den Löffel und die Hoffnung, die wir haben. Die Hoffnung, die diese Frau mit diesem Löffel verband. Behalten Sie Ihren Löffel oder in welches Bild Sie auch immer die Hoffnung fassen. Behalten Sie Ihren Löffel in der Hand, das Beste kommt noch. Gottes neuer Himmel, Gottes neue Erde, geschaffen für uns, für Sie. Amen.